22 Börse People. In summer 22. Presented by Management Factory. Ja, willkommen zur Serie 22 Börse People in Summer 22. Und diese Season 1 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 14. Gast ist Jürgen Wahl, ein Multiunternehmer und er ist auch CEO der Strombörse EXA. Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie begleiten ihn sein ganzes Leben. Hallo Jürgen, herzlich willkommen hier bei mir im Studio. Freut mich sehr, dass du da bist.
Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben, glaube ich, ganz, ganz viel zu beplaudern, weil wenn ich jetzt Umwelt, Nachhaltigkeit, Energie lese, wo ich mich auch noch leicht verhaspelt habe bei der Anmoderation, aber ich lasse das mal so stehen, das sind ja die Themen, mit denen wir heute permanent auseinandergesetzt sind und dich begleitet das schon dein ganzes Leben. Das heißt ein bisschen ein Early Bird Doom und wenn ich jetzt CEO der Strombörse EXA lese und natürlich wusste ich das, ja, wir sind ja auch nicht weit entfernt von geografischen Faktoren her, glaube ich 500 Meter Luftlinie ist die EXA von uns entfernt, hier vom Donaukanal, ist das sicherlich ein heißes Jahr jetzt in der aktuellen Gemengelage. Aber beginnen wir mal bitte mit dir. Wie bist du zu diesen Themen gekommen und wie bist du im weitesten Sinne in den Kapitalmarkt eingestiegen? Wann ist es bei dir losgegangen? Schon Inspirationen in der Schule?
Ja, ich habe einen sehr engagierten Biologieprofessor gehabt, der sich schon damals in den 80er Jahren mit Ökologie auseinandergesetzt hat. Er war neben seinem Gymnasialjob auch Bürgermeister einer kleinen Gemeinde und hat damals eben schon sehr viel mit dem Thema Ökologie sich auseinandergesetzt und in seiner Gemeinde und in seinem Umfeld gemacht. Und das hat mich irrsinnig inspiriert. Und ich habe mir dann eben rund um die Matura überlegt, was ich denn studieren könnte, um eben auch in dieses Umweltthema beruflich einzusteigen und bin so auch an die Universität für Bodenkultur gekommen. Habe dort Landwirtschaft studiert mit Schwerpunkt Wirtschaft und nebenbei an der WU auch einen Außenhandelslehrgang gemacht. Und wie ich den fertig gehabt habe, habe ich ein Praktikum über die österreichische Außenhandelsstelle bekommen in Chicago und dort wiederum ein Projekt am Chicago Board of Trade gemacht, wo es halt um Schweinehälften, Weizenfutures. Also
klassischer geht's nicht mehr. Wall
Street. Sojabohnen.
Ja, genau. Wall Street Dinge. In Chicago ähnlich.
Ja. Ganz genau.
Ja.
Und das habe ich halt wahnsinnig spannend gefunden, habe das Projekt damals fertig gemacht und bin nach einem wunderbaren Sommer in den USA wieder zurückgekehrt nach Österreich.
Wie alt warst du da, wenn ich fragen darf? In der CBOT?
Das muss 93, 92 gewesen sein.
So Mitte 20.
Da war ich, ja, so Mitte 20, ja.
Ich kann das leicht rechnen, weil wir ungefähr gleich alt sind und ich möchte nochmal sagen, wow, zum Biologieprofessor, das ist natürlich ein Glück, wenn man so eine Inspiration hat und nicht nur die Schneeglöckchen auswendig lernen muss. Ne? Das ist schon…
Ja, das hat mir halt damals wirklich gut gefallen und dafür habe ich eben, wie gesagt, großes Interesse entwickelt und so hat sich halt das alles hintereinander ergeben.
Also die CBOT war natürlich dann, die Chicago Boards of Trade war natürlich eine frühe Wurzel für weitere Jobs dann natürlich, die du heute zum Beispiel auch in der EXA begleitest, nehme ich an, oder? Das kriegt man nicht mehr ganz weg und schadet auch nicht im Lebenslauf.
Ja, wie gesagt, das war ein langer Weg, bis ich dann letztlich an der Börse gelandet bin. Da waren einige berufliche Stationen dazwischen, aber es war halt eine gewisse Faszination, da ein ganz anderes Agrar- und Marktmodell einfach da gleich nach dem Studium kennenzulernen. Wir haben ja noch in Marktordnungen gelebt, alles war staatlich, die Preiskommission hat es noch gegeben und so. Und dann lernst du plötzlich, ja, wie man eben an einer Börse handelt, wie eben dann dort Preise ermittelt werden und so weiter. Und das war einfach, ja, total cool und eben anders wie das, was ich gelernt habe. Und dadurch, dass ich von Natur aus ein sehr neugieriger, wissbegieriger Mensch bin, hat mich das halt fasziniert. Auch das natürlich das Umfeld damals, diese sehr, sehr schöne Stadt Chicago, mit den vielen Wolkenkratzern, europäisch geprägt.
Und Rocky relaxed. Balboa, ne?
Ja.
Da bist du auch natürlich mal raufgerannt, die Treppen muss man machen, wenn man dort ist,
oder? Ja, sicher. Ja, und wir sind dann auch nach der Arbeit jeden Tag am Michigansee laufen gegangen und dann dort ins Wasser gesprungen und so. Also das war einfach ein wunderschöner Sommer und einer der schönsten wahrscheinlich, die ich so als Jugendlicher ungebundener erlebt habe. Und ja, darum erinnere ich mich immer sehr, sehr gern zurück.
Ich sehe dann noch irgendwas extrem Lässiges in deinem Lebenslauf, nämlich McDonald's. Wenn man dann genauer schaut, Environment, Waste Management, ist man schon wieder nahe dran an deinen Skills und deinen Interessen. Aber wie war diese Zeit und wann war das?
Ja, das war dann von 94 bis 96, wobei da der Sprung hin jetzt sehr klein scheint, aber für mich war er ein sehr großer, weil ich dazwischen meinen Zivildienst im Himalaya gemacht habe als Entwicklungshelfer.
Als Sherpa.
Und naja, Sherpa, ja. Ich habe halt dort in einem Forstprojekt die ganzen kaufmännischen und administrativen Themen mit abgearbeitet und mitgeholfen, das Projekt weiterzubringen. Aber mir ist halt in der Entwicklungshilfe überhaupt viel zu wenig weitergegangen. Und dann habe ich mir gedacht, wie ich zurückkomme, ich möchte eigentlich in einem gescheiten, leistungsorientierten Job arbeiten. Und da hat sich eben diese Opportunity bei McDonald's aufgetan, eben weil ich einen doch damals schon nicht alltäglichen Lebenslauf hatte, hat das eben beeindruckt. Und so bin ich dann zu McDonald's gekommen und habe dort eben in 2,5 Jahren ein Abfallsammel- und Verwertungssystem mit aufbauen dürfen und halt einmal wirklich gelernt, wie ein professionelle Unternehmensorganisation funktioniert, und bin halt da mittendrin gesteckt in der Zeit, wo halt McDonald's den Markt in Österreich aufgebaut hat. Also ziemlich spannend und eine wilde Zeit mit sehr viel Arbeitseinsatz verbunden.
Was für mich im Nachklang sehr spannend ist, auch das Jahr 1994, dass McDonald's sich da schon so einen Job und so eine Spezialisierung geleistet hat und so früh in die Richtung Waste Management gegangen ist. Das ist gut, finde ich.
Ja, das ist nicht ganz von ungefähr gekommen. McDonald's hatte damals auch in der Öffentlichkeit aufgrund der Einwegverpackungen nicht gerade ein sehr gutes Image. Und da hat es größere Schwierigkeiten auch gegeben dann mit Expansion, weil halt Bürgerinitiativen aufgetaucht sind, die das halt überhaupt nicht gutiert haben, was ja auch rückblickend gesehen durchaus nachvollziehbar war. Und da mitzuarbeiten eben, dieses Image umzudrehen und das Thema eben wirklich im Unternehmen selber aufzuarbeiten, war eben eine sehr, sehr spannende Zeit. Weil man hätte ja sagen können, ja, dann nehmen wir unser Umweltbüro und die sollen das halt für uns richten. Nicht? Und ganz im Gegenteil, McDonald's hat halt Leadership bewiesen und das selber gemacht. Und ja, dieses System gibt es eben immer noch. Und ich bin froh und stolz auch ein bisschen drauf, da mit Teil dieser Geschichte zu sein.
War das eigentlich eine österreichische Geschichte von McDonald's Österreich oder war das breiter angesetzt, wo man das in Österreich angesiedelt hat?
Also es war primär eine österreichische Geschichte in den Anfängen. McDonald's intern hat dieses Projekt natürlich dann begutachtet und angeschaut und lustigerweise haben manche zu mir gesagt, what you are doing is Starship Enterprise. Okay. Also das war sozusagen von der Lebensrealität in Amerika so weit weg, ja, dass sie es immer ein bisschen auch belächelt haben, aber dann doch den Ernst der Situation kannten. Als börsennotiertes Unternehmen will man natürlich also kaum in größeren Umweltproblemen anstreifen, schon gar nicht in Europa. Und dementsprechend hat man das eben auch selbst in die Hand genommen, Leute eingestellt und das einfach kompromisslos umgesetzt, zusammen mit den Franchise-Nehmern, die das natürlich auch kostenmäßig mittragen mussten.
Spannend, spannend. Ich habe dann als nächstes stehen Umweltministerium. Jetzt weiß ich nicht, ob es direkt angeschlossen hat, aber das war dann doch eine wichtige Phase auch in deiner Laufbahn.
Da ja, diese Abteilung, also die Abteilung Waste Management wurde dann in ein eigenes Unternehmen ausgegliedert und das war für mich dann irgendwo so die Weggabelung, mir auch wieder was Neues anzuschauen. Und ich bin dann über die industriellen Vereinigung, da war ja ein Jahr lang als Trainee verantwortlich für Abfallgesetzgebung und Verhandlungen etc. Ich habe da die Verpackungsverordnung naheliegenderweise für die Industrie mitverhandelt.
Also irgendwann einmal Meyer-Mellenhoff CEO, ich habe jetzt die Leute, wenn man die Geschichte durchgeht. Ja.
Und so bin ich dann halt auch mit dem Umweltministerium damals in Kontakt gekommen.
Das war damals Schüssel, glaube ich, zwei, ungefähr, oder? Die Ära.
Das war die Ära Schüssel 1 in der Schwarz. Roten Koalition mit Viktor Klima als Bundeskanzler. Mhm.
Und dann ist es schon langsam in Richtung EXA gegangen, nehme ich an, oder? Also wir sind jetzt Mitte der Nullerjahre.
Noch nicht ganz. Also ich war 5 Jahre im Umweltministerium und habe dort dann eine sehr, sehr spannende Zeit erlebt. weil eben von 97 bis 2002 das ganze Energiethema neu gestaltet wurde. Es wurde da die Energieliberalisierung quasi umgesetzt und wiederum von einem quasi zentralen Modell über den Bundeslastverteiler, der beim Verbund angesiedelt war, ist man dann in Richtung Marktwirtschaft gegangen und hat dort versucht, damals diese ganzen Elemente eines freien Markts einzuführen, Unbundling etc., all diese Dinge. Und meine Aufgabe quasi mit den Fachleuten des Umweltministeriums war es eben, zu schauen, wie kann man erneuerbare Energieträger damals 97 ins Energiesystem integrieren, sodass das auf Augenhöhe funktioniert und auch also quasi eine gewisse Marktdurchdringung erreicht wird, weg von der Nische hinein in den Markt, in den Mainstream. Das war damals die große Herausforderung und der gesamte Umbau des Förderwesens. Das Umweltministerium hatte einen großen Fonds, den Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds, der dann umgestaltet worden ist von einer Postindustrieförderung. Du kannst dich noch erinnern, sicher an die Zeit saurer Regen, da hat man Rauchgasentschwefelungsanlagen bauen müssen, nachrüsten müssen. Das wurde dann natürlich vom Staat mit gefördert für die großen Industriebetriebe. Und das wurde dann umgebaut in ein modernes Klimaschutzinstrument, wo eben ganz gezielt erneuerbare Energieträger eben gefördert worden sind. Und ja, da war ich halt mitten im Team drinnen und konnte da halt auch mitschalten und walten. Es war halt wahnsinnig spannend und quasi eine zweite Ausbildung, die ich dann nach meinem Studium und nach der ganzen Abfallwirtschaft noch einmal genossen habe in den 5 Jahren.
Und der Sprung zur EXA ist dann wie erfolgt?
Ja, ist dann, da gab es dann noch dazwischen mehrere Jahre im Consulting. Ich habe dann dieses Wissen umsetzen können in verschiedenen Projekten in einer großen österreichischen Consulting-Firma, wo es sehr stark um Klimaschutzberatung gegangen ist. Wie kann ich mein Carbon-Portfolio optimieren? Da kam dann auch der CO2-Handel auf. Mhm. Das war dann so mein Sprung. Einerseits mit einem Standbein Richtung Selbstständigkeit und der wiederum hat dann das Engagement bei der EXA ergeben.
Und du bist heute CEO der EXA jetzt eigentlich schon seit mehr als 10 Jahren, glaube ich, oder? Seit
das 16. Jahr mittlerweile.
16. Jahr. Ja, und das war doch eine zum Teil ruhige Zeit und zum Teil auch unglaublich wilde Zeit, nehme ich an, oder? Wie hoch ist die Volatilität im Geschäft gewesen? Nicht in den Charts, meine ich mal, sondern im Geschäft.
Ja, ich würde sagen, die ist ähnlich volatil, wie die Charts momentan sind. Ja. Es hat angefangen damit, dass die EXA damals den Businessplan nicht erfüllen konnte und als Sanierungsfall übernommen werden musste von uns. Mhm. Und es folgten da ja, 2 sehr intensive Jahre, quasi Turnaround-Management und Wachstum sicherzustellen. Das ist dann Gott sei Dank gelungen. Das waren die ersten goldenen Jahre des Stromhandels, wo quasi auch Österreich, Börsenrallye, Osteuropa-Fantasie, der Standplatz, der Wirtschaftsstandort Wien mit der Börse so den ersten größeren Aufschwung genommen hat. Und in diesem Windschatten sind wir auch mitgesegelt und haben es auch geschafft, neben österreichischen, deutschen Handelsteilnehmern auch Osteuropäer mit zu gewinnen. Mhm. Und hatten zu Spitzenzeiten knapp 80 Handelsteilnehmer aus 16, 17 verschiedenen Ländern, wie das alles in voller Blüte war und mussten dann halt auch die letzten Jahre zur Kenntnis nehmen, dass durch die Finanzkrise dann auch die Warenmärkte und die Energiemärkte wiederum rückreguliert worden sind zu einem guten Teil. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass die goldenen Jahre des Stromhandels quasi dann so, würde ich sagen, um 16, 17, 18 herum eher wiederum rückläufig geworden sind.
Sind aber mittlerweile wieder gekommen, oder? Kann
man? Naja, also natürlich spielt der Stromhandel nach wie vor eine sehr, sehr wichtige Rolle. Aber es hat sich sozusagen der Mindset etwas geändert. Jetzt will ich gar nichts von den hohen Preisen reden, sondern die Märkte haben anfänglich natürlich ein höheres spekulatives Momentum gehabt, waren dadurch auch volatiler und dadurch war es halt auch viel, viel spannender zu handeln. Und deswegen hat der Handel auch damals sehr floriert. Und mit der Finanzkrise und den ganzen Regulierungsinstrumenten, die man auf den Finanzmärkten eingeführt hat, hat man dann auch quasi den Energiehandel re-reguliert, hat dort also auch sehr viel Bürokratie-Sicherheiten eingeführt. Und das hat natürlich dann auch zum Teil nicht ganz unberechtigt, muss man dazu sagen, auch zu einer gewissen Eingrenzung geführt, die Unternehmen dann durchführen mussten.
Also der Christoph Boschan, der CEO der Wiener Börse, sagte immer, dass das absolute Preisniveau von seinen Indizes und seinen Underlyings jetzt nicht unbedingt allzu viel mit dem Geschäftsergebnis zu tun hat. Gibt es da eine Korrelation bei euch, dass das Ergebnis tendenziell besser ist, wenn der Strompreis durch die Decke geht?
Naja, durch die Decke gehen ist relativ, nicht? Was durch die Decke gehen vor 2006 oder 2008 gegolten hat, ist mit dem nicht vergleichbar, was wir derzeit erleben.
Ja.
Wir waren eigentlich eher immer ein Krisengewinner. Die jetzige Krise ist so enorm. So etwas haben wir ja in Wahrheit quasi jahrzehntelang nicht erlebt. Und diese Krise muss man auch dadurch anders bewerten. Und es ist einfach auch für uns insofern durch die extrem hohen Preise schwieriger geworden, weil ja jeder Händler für ein Handelsgeschäft Sicherheiten hinterlegen muss. Mhm. Und wenn sich der Preis bei uns an der Börse hat, er sich in etwa verzehnfacht, mhm. jetzt, wenn ich zurückschaue vor einem Jahr, dann heißt es natürlich auch die zehnfachen Sicherheiten.
Und die Volatilität spielt sich auch noch rein. Und
das Risiko ist natürlich damit ein ganz ein anderes, wenn ich mit so hohen Geldbeträgen dann
noch mehr Margin dann höchstwahrscheinlich.
Ganz genau. Und darum sozusagen der Shift vom Handelsgeschäft hin zum absoluten Minimum, das heißt Versorgungssicherheit gewährleisten, mein Portfolio managen, schauen, dass meine Kunden genug Strom haben, that's it.
Ja. Ich habe jetzt ein paar Mal EXA erwähnt, da schreibt man mit 2a hinten EXAA. Kannst du uns kurz die Abkürzung erklären, bitte?
Ja, EXA steht für Alpe Adria,
okay.
Weil wir ursprünglich in Graz gegründet wurden mit der Idee Richtung Südosteuropa.
Also ich habe das jetzt gar nicht gewusst, ja. Okay,
gut. Und das hat sich so in der Form nicht manifestiert, aus mehreren Gründen. Einerseits, weil Südosteuropa, was Energieliberalisierung und Umsetzung von marktwirtschaftlichen Instrumenten etwas hinterhergehangen ist. Slowenien war da sehr ähnlich schnell wie wir, aber das Land ist so klein, dass man quasi aus dem Land heraus kaum eine liquide Börse gründen konnte. Die haben es aber dann gemacht, die quasi über den damals über den Übertragungsnetzbetreiber gegründet und staatlich quasi gestützt worden ist. Und somit wurde die Funktionalität in einer sehr effizienten Weise sichergestellt. Aber das hat natürlich mit einem Markt, so wie wir ihn aufgebaut haben, relativ wenig zu tun gehabt.
Jetzt gibt es ja auch noch eine Gasbörse, also die CEGH, also die Central
European
Gas Hub, glaube ich, heißt das.
Central European Gas Hub.
Gas und Strom kennt man von den Rechnungen, Strom und Gas, es hängt irgendwie zusammen. Hängt das bei euch auch zusammen? Hast du dort auch eine Funktion, beziehungsweise wie interagiert ihr miteinander?
Das sind zwei komplett getrennte Börseplätze. Wir haben halt einen gemeinsamen Eigentümer.
Wiener Börse.
Das ist eine Warenbörse, die mit Gas handelt. Wir sind eine Warenbörse, die mit Strom handelt.
Und ihr sitzt beide da in meiner Nachbarschaft, oder? Sitzt die ZEC
woanders? Der ZEC sitzt da.
Der ZEC sitzt
da drüber der Donau im OMV-Gebäude.
Ah, auch logisch irgendwie.
Florida Tower, glaube ich.
Wo die Warenpex. Gut, vielleicht abschließend zur EXA. Jetzt bist du seit 2006 da in einer Führungsposition dabei. Was waren letztendlich in diesem Job die Lessons learned für dich und was macht den Job für dich leibend? Weil ich denke, er ist leibend, sonst wärst du nicht 16 Jahre dabei.
Ja, es waren, wie gesagt, bis jetzt sehr schöne Jahre, die durchaus immer auch gewissermaßen fordernd waren. Die ersten Jahre den Turnaround zu schaffen, dann zu expandieren, osteuropäische Händler an Bord zu bringen, das war also quasi wie eine Art Mission, auch das europäische Marktmodell quasi dadurch etwas zu verbreitern, zu schauen, dass man eben auch südosteuropäische Länder dafür gewinnen kann. Wir haben da sehr viel Consulting auch gemacht und das war halt sehr spannend, erstens diese Länder zu fahren, die Strukturen dort kennenzulernen und auch zu beraten und so zu schauen, dass man eben dieses Instrument der Marktwirtschaft halt stärkt und breit verbreitert, weil auf dem basiert ja auch unser gesamter Wohlstand und dementsprechend gilt es ja auch sorgsam mit dem Thema Markt umzugehen. Das hat mich eigentlich am meisten motiviert und wir haben dann auch, wenn sich dann natürlich dazu auch der geschäftliche Erfolg einstellt, ist das halt erfreulich und ich wollte auch bis zu einem gewissen Grad die Früchte meines Erfolgs halt ernten und auch Teil dieser Geschichte sein und das ist halt ganz gut gelungen. Aber die Rahmenbedingungen kann man sich, wie gesagt, leider nicht aussuchen,
ja,
unter denen halt momentan das Geschäft läuft.
Also ein ein gewisser Abklang der Volatilität ist, glaube ich, das, was wir uns alle wünschen jetzt momentan, auch als Bürger natürlich. Ja. Und ja, es ist schauen wir, was daran geht.
Zu schauen, dass wir wieder Sicherheit hineinkriegen, ja. Vor allem ins Gasthema, dass wir gewisse Diversifizierung zusammenbringen und dass man vor allem auch die Errungenschaften des Marktes nicht leichtfertig über Bord wirft.
Ja.
Das, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und dass man auch den Umbau des Energiesystems nicht überhastet. Ja, man kann nicht einfach auf einmal auf fossile Energieträger auf gänzlich verzichten, aus der Atomenergie aussteigen, aber gleichzeitig Elektromobilität, Digitalisierung und andere große Themen forcieren, die halt auch sehr, sehr viel Strom brauchen. Nicht? Also da muss einfach auch gewissermaßen mit Weitblick und Umsicht agiert werden, damit man dann in so turbulenten Zeiten da auch gut durchkommt.
Das sage jetzt ich, das wurde mancherorts nicht wirklich zu Ende gedacht in den letzten Monaten auf politischer Ebene. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal bei Verbund Trading einen Tag verbringen dürfen und habe mir so angeschaut, als wissentlich, was Aktienhändler machen, weil ich das alles gesehen habe irgendwann einmal, auch so Stromhändler angeschaut und das war extrem lässig. Da war sogar sehr, sehr heiß und dann konnte live ein Kraftwerk abgedreht werden, weil der Strommix eigentlich durch die Sonne angereichert wurde und es war einfach ein super Tag und eine tolle Erinnerung, wenn man so ein Kraftwerk abdrehen kann, wie aus einem James-Bond-Film irgendwie die Schaltzentrale beim Verbund und tolle Sache. Lieber Jürgen, bei dir ist das jetzt mal ein Teil deiner Facette, du bist quasi auf Basis deiner Expertise der CEO der EXA. Du bist aber auch als Company Builder und Business Angel seit Jahren aktiv. Ich habe da auch zwei Schlagworte notiert, die GUT GmbH und Wahl und Partner. Gibt es auch schon seit mehr als einem Jahrzehnt. Ich denke und weiß auch ein bisschen, weil wir uns ja durchaus auch schon kennen, dass auch da keine allzu große Abweichung von deinen Themen Umwelt und Co. ist, was deine Investments als Angel betreffen. Vielleicht bitte ein paar Worte zu deinen Tätigkeiten in diesem Punkt.
Ja, also wie ich mich selbstständig gemacht habe, war das ein klassisches Consulting-Thema, wo ich Unternehmen beraten habe. Und dann größere Projekte koordiniert habe. Unter anderem habe ich auch aufgebaut die ÖMAG, die österreichische Ökostromabwicklungsstelle, war da quasi Startup-Vorstand ein Jahr lang, habe das dann damals übergeben, das Projekt an einen gewissen Magnus Bronner, der jetzt Finanzminister ist.
Und guter Tennisspieler.
Ja, genau, ein guter Tennisspieler. Ja. Ja. Das war das erste große Projekt. Okay. Ich habe da mitgeholfen, einen Gasgroßhändler mit aufzubauen in Österreich 1,5 Jahre lang. Und so habe ich halt immer größere Projekte nebenbei gehabt, aber ein fixes Auslangen in der EXA, ein fixes Standbein. Und so habe ich halt Schritt für Schritt aus den Consulting-Aktivitäten bin ich da in die Startup-Szene hineingerutscht und habe mich halt damit angefangen, auch für verschiedene digitale Geschäftsmodelle zu interessieren. Damals kam auch die erste große Cleantech-Welle, wo halt auch Venture-Kapital-Investoren sehr interessiert waren, Startups, Technologieunternehmen zu fördern, zu investieren. Und da habe ich mich halt als Experte irgendwo mit eingeschaltet und war da Venture-Partner von mehreren Fonds und habe das immer so mit einem Standbein gemacht. Ich habe nie viel verdient, aber irrsinnig viel interessante Themenstellungen, Businesspläne gesehen, Leute kennengelernt. Was mir schließlich dazu geführt hat, die Firma GUT zu übernehmen, das ist eben das Abfallwirtschaftsunternehmen, das ich bei McDonald's mit aus der Taufe gehoben habe, das habe ich im Zuge einer Unternehmensnachfolgeregelung dann eben übernommen und konnte eben auch diesen gesamten Deal dann quasi.
Ja, das nennt man fast Kreislaufwirtschaft dann irgendwie. Also ist wieder beim Jürgen angelangt.
Genau, ist wieder sozusagen im Kreislauf
das ist,
Jahre später zurückgekommen.
Das ist GUT wie der Unternehmensname, ne?
Genau, das steht für Gastro Umwelt Technik.
Okay.
Und da hat sich darauf spezialisiert, das ganze Thema Verpackungslizenzierung, Abfallsammlung, vor allem in der Systemgastronomie über McDonald's hinaus sicherzustellen mit einem Standbein als Sammelsystem und mit einem zweiten Standbein eben als Beratungsunternehmen. Und ja, läuft gut. Habe ich dort auch eine kleine Mannschaft, die das sehr gewissenhaft operativ betreut und ich bin natürlich auch da mit von der Partie eingespannt und intensiv Tag für Tag damit beschäftigt.
Und das ist ein Thema, das eigentlich auch immer größer wird. Ja, das muss man richtig.
Ja, ja. Natürlich, das Thema Kreislaufwirtschaft ist ja auch eins, das man sehr stark in industriellen Kreisläufen denken muss, weil die ganzen Materialien, die ja verbraucht werden, natürlich stofflich verwertet werden sollen. Wenn man es thermisch verbrennt, ist ja da, zwar habe ich zwar einmal einen energetischen Nutzen, aber die Materialkomposition ist sozusagen weg für die Wiederverwendung. Und da steckt ja im Wesentlichen auch der Klimaschutzfaktor drinnen, weil alles, was ich stofflich verwerten kann und im Kreislauf führen kann, muss ich nicht produzieren, nicht? Und brauche also dadurch wesentlich weniger Energie und kann damit wiederum CO2-schonender wirtschaften. Und darum, ja, ist es schön, dass ich das schon sehr, sehr lange mache, eben auch in industriellen Stoffkreisläufen zu denken und zu arbeiten.
Ich habe mir immer die Vorgabe gegeben, dass all das, was meine Gäste auf LinkedIn erwähnen, ich auch frage, also Wahl und Partner. Dein Name steckt drin, Partner steckt auch drinnen. Was macht's ja da? Ist das zum Beispiel auch das Vehikel, wo du in gut investiert bist?
Ja, genau. Das ist halt meine Consulting-Firma, die ich halt jetzt auch umgebaut habe und wo ich halt auch an ein paar Startups beteiligt wird. Auf Neudeutsch sagt man ja jetzt Business Angel dazu. Das heißt also, man hilft jungen Unternehmern, die also zum Teil noch in Ausbildung sind oder gerade ein Studium abgeschlossen haben und in die Selbstständigkeit gehen, vor allem mit Know-how, auch mit ein bisschen Geld, um ihre Unternehmen halt in einem ersten Schritt mit aufzubauen und die Idee einmal überhaupt in einen unternehmerischen Kontext zu bringen. Mhm. Und ja, das ist halt, wie gesagt, aus meiner Historie heraus eine gewisse Leidenschaft und ein gewisses Interesse, wo ich anfänglich relativ selbstlos auch jungen Menschen helfe, aber wenn es halt intensiver wird, dann auch entweder ein bisschen was dafür verlange oder halt eine Beteiligung eingehe für meine Arbeit, die ich dann auch letztlich mit hineinstecke.
Jungen Menschen helfen ist so das Stichwort irgendwie und auch irgendwie der rote Faden, der sich durch diese Börse People-Serie zieht. Ich denke, du wirst aufgrund der Vielfalt deiner Tätigkeiten auch mit vielen Menschen und auch etlichen jungen Menschen in Kontakt kommen. Wenn die sich im Umfeld unserer Branche im weitesten Sinne investieren, vielleicht Börse, Unternehmertum engagieren wollen, was rätst du denen, wenn dich jetzt wer 17-, 18-Jähriger vor dem Schulabschluss fragt, wie gehe ich es denn am besten an, ins kalte Wasser springen oder irgendwas studieren oder ist das Ganze rein typbezogen?
Ja, also ich würde ja mal jedem raten, eine gute Ausbildung zu machen. Das ist in Zeiten wie diesen wichtiger denn je. Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich habe immer Gelegenheiten, die mich begeistert haben, beim Schopf gepackt nicht nach links und nach rechts geschaut, sondern wenn ich überzeugt war, dass mir das gefreut, dann habe ich es einfach gemacht. Mhm. Auch wenn ich jetzt nicht das Gefühl hatte, das ist perfekt auf mich zugeschnitten. Darum habe ich auch einen sehr breiten Lebenslauf und verschiedene Dinge gemacht.
Aber mit einem roten Faden auch durchgezogen.
Ne? Ja, schon. Wie gesagt, der rote Faden war Nachhaltigkeit, Interessen. Energie, ja. Umwelt und diesen Themen bin ich treu geblieben. Da habe ich mich inhaltlich auch intensiv damit beschäftigt. Aber die Positionen, die Jobs, die ich gemacht habe, waren eben in einem amerikanischen Unternehmen, in der österreichischen Verwaltung, wie gesagt, Selbstständigkeit, viel in der Beratung draußen, Entwicklungshilfe, also ein bunter Mix an Jobs, die letztlich dann diesen roten Faden sehr bunt ergänzt haben.
Es ist genauso, wie jetzt, wenn du einen Marathonlaufplan für dich selber machst oder eine Geldanlage für dich machst, ist jede berufliche Karriere natürlich individuell, das ist ganz klar. Wir wollen Inspirationen geben. Ich denke, das ist mit dem Gespräch mit dir, Jürgen, sehr, sehr gut gelungen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt im Talk und wie gesagt, bei der CBOT, das wusste ich nicht, haben die Augen geleuchtet von mir, das sieht man leider nicht im Podcast. Danke, dass du bei uns zu Gast warst. Wir werden einige Urls, die wir hier erwähnt haben, in den Shownotes dann verlinken. Und ich sage bei der Gelegenheit einmal Tschüss und Baba zu den Hörerinnen. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß mit dieser Folge von Börse People gehabt wie ich.
Ja, ciao. Ich wünsche euch auch viel Vergnügen beim Zuhören.
Danke, Jürgen. Tschüss. We'll be right back.